Wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen im Lukasevangelium oder bei Matthäus, dann gibt es ja da schon einige Ereignisse, die uns aufgeklärten, westlich geprägten Menschen Mühe machen könnten oder zumindest speziell vorkommen. Wir haben eine alte, unfruchtbare Frau, die plötzlich doch noch schwanger wird. Johannes der Täufer wird geboren. Dann haben wir ganz verschiedene Begegnungen mit Engeln. Begonnen bei Zacharias, Maria, Josef, die Hirten auf dem Felde, alle sie begegnen diesen himmlischen Wesen. Dann haben wir eine weitere Frau, diese wird nicht unfruchtbar schwanger, sogar ganz ohne Sex, auch ein Ding der Unmöglichkeit. Und wir haben einen Stern, der fremde Menschen nach Jerusalem und dann nach Bethlehem führt, zu Jesus, dem frischgeborenen König. Nun, wie wir mit solchen Wunderberichten der Bibel umgehen können, das hat Matthias vor 2 Wochen sehr gut aufgenommen, das möchte ich gar nicht näher ausführen. Diese Wunderberichte zeigen uns aber, es war eine ganz spezielle Zeit. Als dieser Jesus geboren worden ist, da ist etwas Spezielles geschehen. Und Gott macht das deutlich mit ganz speziellen Ereignissen. Er will die Leute herausfordern, dass sie darüber nachdenken, sich Gedanken dazu machen, was ist denn hier geschehen? Und ich möchte mit euch heute das letzte dieser speziellen Ereignisse betrachten, das letzte zumindest chronologisch gesehen in dieser Weihnachtsgeschichte, die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Wir werden uns heute aber nur mit dem ersten Teil dieser Geschichte beschäftigen. Matthias wird dann am Weihnachtssonntag diese Geschichte abschließen. Ich habe die Predigt unter den Titel gestellt, Anbetung lernen von Ungläubigen. Matthäus ist der Einzige, der uns diese Begebenheit überliefert. Und wer die Bibel da hat, darf gleich mit aufschlagen. Matthäus Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Dann lesen wir mal zusammen, was sich hier genau ereignet hat. Matthäus 2, Verse 1 bis 12. Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten, und du Bethlehem im Lande Juda bist mitnichten die kleinste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein, und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Jesus ist also bereits geboren. Wir befinden uns in dieser Geschichte nach Weihnachten. Weihnachten ist vorbei, und zwar ist nicht erst 6. Januar, es ist einige Zeit vergangen seit der Geburt von Jesus. Nun, ich weiß nicht, was ihr für ein Bild von dieser Geschichte vor Augen habt. Unser Brauchtum, unsere Traditionen vermitteln uns ein Bild dieser Geschichte, das mit der Wahrheit nicht so ganz übereinstimmen mag. Aber wenn wir den Text genau lesen, dann fallen uns diese Unterschiede doch relativ einfach auf. Es ist zum einen von Weisen die Rede oder in manchen Übersetzungen von Sterndeutern, nichts von den heiligen drei Königen. Es sind Weise aus dem Morgenland. Es wird auch nichts über die Anzahl oder die Ethnie dieser Personen gesagt. Es steht nirgends, dass es drei Personen gewesen sind. Wir kommen noch darauf zurück. Ich denke, aufgrund der Mehrzahl im Text mindestens zwei, vermutlich aber einige mehr. Und es ist auch nicht so, dass sie wie in der Tradition überliefert aus den Kontinenten Europa, Afrika und Asien gekommen sind. Ist eine schöne Geschichte, aber wird uns auch nicht so beschrieben. Und dann auch die Namen, Kaspar, Melchior, Balthasar, geht ins 5. Jahrhundert zurück, steht aber nicht so in der Bibel. Und das Letzte, was wir ja oft sehen in diesen schönen Krippenspielen, das sind die Hirten, da ist der Ochse, der Esel, Maria, Josef, das Jesuskind in der Krippe und dann kommt auch noch ein Kamel und drei Könige. Alle versammeln sich schön an Heiligabend in diesem Stall. Die Weisen und die Hirten dürften sich vermutlich nie begegnet sein. Es ist einige Zeit später geschehen. Wir lesen auch davon, dass sie in ein Haus gekommen sind, nicht etwa in einen Stall. Brauchtum und Tradition liegen manchmal doch ein wenig entfernt von der Wahrheit. Wir haben da also diese Weisen aus dem Morgenland. Und mit diesem Morgenland ist das Zweistromland gemeint. Auch Mesopotamien genannt. Es ist die Region des heutigen Irak, des heutigen Iran. Für versierte Bibelleser ist das eine bekannte Region. Warum? Der Stammvater der Juden kommt von dort, Abraham. Er wurde gerufen aus Ur in Chaldäa. Ist hier ersichtlich auf dieser Karte, rechts unten Ur mit drei Punkten, eine historische Stätte. Der Abraham kommt aus Mesopotamien. Dann Jahrhunderte vor der Geburt von Jesus wurde das jüdische Volk verschleppt durch die Babylonier. Auch Babylon ist hier abgebildet. In dieser Region wurde Israel weggeführt. Darum ist es kein Wunder, dass auch die bekannten Propheten Daniel, Hesekiel in dieser Zeit dort prophezeit haben. Daniel wurde dort in Babylon geschrieben. Hesekiel wurde dort geschrieben, nicht in Jerusalem. Und vielleicht kennt ihr den bekannten Psalm 137, welcher von der Popgruppe Bonnie M. vertont wurde. At the rivers of Babylon. At the rivers of Babylon. An den Flüssen Babylons wurde dort geschrieben. Israel hat in dieser Gegend eine reiche Geschichte, eine notvolle Geschichte. Und auch als diese Zeit vorbei war, als sie zurückgeführt wurden nach Jerusalem ins verheißene Land, blieben viele Juden zurück. Wir lesen davon bei Esra, bei Nehemia, ja das Buch der Königin Esther zeugt davon, es haben noch viele Juden in diesem Land gelebt. Ja bis zur Zeit von Geburt Jesus gibt es dort jüdische Gemeinden. Nun, unsere Weisen werden hier im Griechischen als sogenannte Magoi bezeichnet. Man könnte übersetzen Magier, nicht etwa Könige, auch nicht Sterndeuter, sondern Magoi. Weise ist nicht falsch übersetzt, nicht schlecht übersetzt. Es ist ein Begriff, dieses Magoi, welcher für persische und babylonische Gelehrte und Priester benutzt wird. Das sind Menschen, die sich auf Traumdeutung, Sterndeutung, sowohl Astronomie als auch Astrologie, durchaus sehr gut verstanden haben, aber durchaus auch andere Praktiken, die uns in der Bibel als abergläubisch oder als nicht empfehlenswert, nicht umzusetzen, beschrieben werden. Das war für diese Menschen normal. Und zu diesem Metier gehörten auch diese Personen, diese Weisen. Es waren wirklich Gelehrte, es waren Weise, es waren anerkannte Wissenschaften, sage ich mal, für die damalige Zeit, für diese Region. Die kamen hier nach Jerusalem. Und was ich spannend finde, dieses Magoi, dieser Wortstamm wird im Neuen Testament durchs Band negativ betont. Es klingt halt dieses Abergläubische, dieses Wahrsagerische, klingt irgendwo an. Aber hier bei Matthäus diese Weisen werden durchs Band positiv beschrieben. Wir können etwas von ihnen lernen. Nun, diese Weisen nahmen eine große Strapaze auf sich. Dieser Weg hier von Babylon, von dieser Region nach Jerusalem, entweder geht es quer durch die assyrische Wüste, was nicht zu empfehlen ist, oder man geht oben entlang, ein Weg von etwa 1500 Kilometer, vielleicht sogar etwas mehr, und das nicht auf Autobahnen, auf Kamelrücken. Wer ist schon mal Kamel geritten von euch? Doch einige. Wer ist schon mal 1500 Kilometer geritten? Oder wer möchte es mal probieren? Ist jetzt nicht außer Sven, Freiwillige vor. Ist jetzt nicht unbedingt erstrebenswert, sage ich mal. Das war eine Mühsal. Das hat gut und gerne 1,5 bis 2 Monate gedauert. Diese Weisen haben einen unglaublichen Aufwand betrieben, um nach Jerusalem zu kommen und diesen neugeborenen König anzubeten. Und ich frage mich, warum? Wie kommt man auf diese Idee, eine solche Reise auf sich zu nehmen? Haben die denn keine eigenen Könige? Ist es normal für diese Gesellschaft, diese Kultur, dass sie jeden potenziellen neugeborenen König, es ist ja nicht jeder schon ein König, der geboren wird, auch wenn er in der Thronfolge die Nummer 1 ist, ist das normal, dass man eine Gesandtschaft entsendet, Geschenke bringt, ja diese Menschen, diese Babys sogar anbetet? Wie kommen die auf diese Idee? Nun, wir haben sicher 2 Gründe, welche uns ein Stück weit erklären, warum diese Männer das tun. Der erste Grund, wir haben gesehen, Israel hat schon eine ganz reiche Tradition in Mesopotamien. Da waren noch Gemeinden, jüdische Gemeinden, die haben von dieser Hoffnung erzählt und gelebt, es wird ein neuer König kommen. Da kommt ein neuer König, der Jerusalem, der Israel in eine neue Zeit führen wird. Der Daniel, der wurde zu den höchsten der Weisen in Babylonien erkoren, nachdem er den Traum des Nebukadnezars deuten konnte. Er gehörte dieser Gilde an, er hat sich definitiv distanziert von falschen Praktiken, er wurde aber zu diesen Weisen dazugezählt. Und sein Buch dürfte unter den Weisen noch immer bekannt gewesen sein. Er spricht sehr explizit von diesem kommenden Fürsten, der Gerechtigkeit und Frieden bringen wird. Also da war sicherlich eine Naherwartung vorhanden, nicht nur bei den Juden, auch den Weisen war das bekannt. Und dann erzählen uns diese Weisen, sie hätten ein unverkennbares Zeichen am Himmel gesehen. Der Stern des neugeborenen Königs der Juden ist aufgegangen. Und wenn ich so etwas lese, das triggert mich. Ich will wissen, was war das? Vielleicht geht es euch da ähnlich, ich habe mich in Kommentare vertieft, versucht herauszufinden, weiß man noch, was das war? Nun, es gibt viele Ausleger, die kommen zum Punkt und sind überzeugt, im Jahr 7 vor Christus, da gab es eine sogenannte Konjunktion am Himmel. Nun, eine Konjunktion, das ist eine scheinbare Begegnung zweier Himmelsobjekte. Und das gab es in diesem Jahr 7 vor Christus gleich 3-mal. Eine Konjunktion von Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische. Nun gingen diese Menschen damals davon aus, dass der Kosmos ein Gesamtkonstrukt ist. Was auf dieser Erde geschieht, was von Bedeutung ist, das können wir aus den Sternen lesen. Das hängt zusammen. Und so war es für sie völlig selbstverständlich, auch wenn die Bibel das nicht unbedingt bezeugt, wenn ein so wichtiger Fürst kommen muss, das werden wir in den Sternen sehen. Und sie sehen tatsächlich etwas in den Sternen. Jupiter galt für sie als Königsstern. Und nun begegnet er dem Saturn. Der Saturn, welcher bei den Babyloniern anscheinend als Stern des Gottes der Juden begegnet. König, Stern des Gottes der Juden, begegnet sich wo? Im Sternbild der Fische, was damals für Palästina stand. Nun, das klingt für mich irgendwo schon sehr einleuchtend. Vielleicht war es auch was ganz anderes. Die Ausleger sind sich nicht eindeutig einig. Andere sagen, das muss was Übernatürliches gewesen sein. Die Herrlichkeit Gottes selbst hat hier geschienen und den Weg gewiesen. Wir wissen es nicht, aber unabhängig davon, was es war, Ich habe euch übrigens noch ein Bild mitgebracht, genau. So könnte das ausgesehen haben. Das war im Jahr 2000 eine Konjunktion von Saturn und Jupiter. Am Himmel über Berlin fotografiert. Ist schon ziemlich eindrücklich. Ich lasse es einfach mal so im Raum stehen. Aus unserer heutigen christlichen Sicht ist alles, was nach Astrologie und Aberglaube riecht, zu Recht irgendwo verpönt. Diese Sterndeuter, wenn die heute hier auftauchen würden, die wären uns vermutlich nicht ganz koscher. Aus dem Himmel gelesen, von den Sternen abgelesen. Was mich aber fasziniert, was Gott hier tut, er holt diese Menschen in ihrer Lebenswelt ab. Das war für sie Normalität. Und er spricht durch diese Gestirne zu ihnen, dass sie in einer totalen Überzeugung nach Jerusalem kommen. Es muss einer geboren worden sein, ein König der Juden. Gott macht das heute noch ganz ähnlich. Er spricht zu uns in diesem Leben, das wir leben, so dass wir es verstehen können. Wir hören immer wieder von Menschen aus der islamischen Welt, welche von diesem Jesus träumen. Davon hören, geht zu den Christen, die werden euch was Wichtiges sagen. Lest eine Bibel, dort werdet ihr die Wahrheit finden. Gott begegnet ihnen in ihrem Kontext. Gott handelt heute noch ganz ähnlich. Und so treffen auch diese Morgenländer in Jerusalem ein. Ich glaube, diese Juden dort, würden sie als Ungläubige bezeichnet haben, aber sie kommen in dieser Überzeugung, wir wollen diesen neugeborenen König anbeten. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, wie sie gekommen sind. Sie kommen nicht nach Jerusalem und fragen, könnte es sein, dass hier kürzlich ein König geboren worden ist? Nein, sie sagen, wo ist der neugeborene König? Als wäre es in der Zeitung gestanden. Wir wollen zu diesem neugeborenen König und wir wollen ihn anbeten. Ich habe mich gefragt, ob es sein könnte, dass manch gläubiger Christ weniger Ehrgeiz an den Tag legt, heute, um Jesus anzubeten. Wenn wir sehen, was sie für eine Reise auf sich genommen haben, um einen unbekannten Gott anzubeten, oder vielleicht so semi-bekannt, halbwegs bekannt aus dem Buch Daniel von jüdischen Gelehrten in Babylonien. Und sie nehmen diese Reise auf sich und sagen, den müssen und wollen wir anbeten. Ich meine, heute, wir Christen, wir haben wesentlich mehr Fakten über diesen Jesus. Wir haben dieses dicke Buch, was uns so viel darüber erzählt, wer dieser neugeborene König ist. Wir können sein auf die Welt kommen, sein Leben, sein Sterben, sein Auferstehen wird uns hier geschildert und erklärt, was es bedeutet für unser Leben. Wir verstehen heute, welche Gerechtigkeit, welchen Frieden dieses Kind uns gebracht hat. Und so manche von uns hat das erlebt, welcher Gewinn das für unser Leben ist. Was für eine Freiheit, was für ein Frieden, welche Vergebung durch Jesus in unser Leben gekommen ist. Was für eine Zukunftsperspektive auf die Ewigkeit uns dieser Jesus gebracht hat. Und trotzdem frage ich mich ganz persönlich schon auch, ja, wie viel darf es mich kosten, diesen Jesus anzubeten? Wie schnell sind mir andere Dinge wichtiger, weil es mir zu mühsam ist? Ja, es wäre schon wichtig, diesen Jesus anzubeten, aber ich habe nun mal gerade keine Lust. Ich möchte jetzt nicht heute Abend noch in die Gemeinde fahren für diesen Gebetsabend. Jetzt die Familie zusammenzurufen und gemeinsam zu beten, ist gerade so bequem vor dem Fernseher. Wie viel darf es mich kosten, diesen König anzubeten? Und kann ich von diesen, sag mal, vermeintlich Ungläubigen auch etwas darüber lernen, was mich Anbetung kosten darf? Rational abgewogen, glaube ich, hätten wir allen Grund, dieselben Strapazen auf uns zu nehmen wie diese Weisen. Und zu diesem Jesus hinzureisen, um ihn anzubeten. Und ich bin dankbar, dass es heute viel einfacher ist, diesem Jesus zu begegnen. Wir müssen nicht so weit reisen. Jemand hat mal gesagt, Jesus ist immer nur ein Gebet von uns entfernt. Wir können so schnell zu diesem Jesus kommen. aber oft ist es uns zu mühsam oder zu unpassend, diesem König die Ehre zu erweisen. Und genauso erging es doch auch diesem Herodes. Für ihn war es gänzlich unpassend, dass da nun Leute kommen und von diesem neugeborenen König der Juden reden. Das passt ihm überhaupt nicht in den Kram. Und so erschrak er und so erschrak ganz Jerusalem mit ihm. Warum sind die erschrocken? Wir müssen etwas verstehen, wer dieser Herodes war. Es war ein ganz geschickter Diplomat, sonst hätte er nicht diese Position erreichen können. Die Römer haben ihn eingesetzt als den König der Juden, die haben ihm diesen Titel verliehen. Er durfte über ein Gebiet herrschen, das in der Ausdehnung beinahe so groß war wie das Königreich von David und von Salomo. Und er hat es geliebt zu herrschen. Und er hat diese Macht verteidigt mit allen Mitteln. Er ist auch nicht davor zurückgeschreckt, Familienmitglieder um die Ecke zu bringen, wenn das seine Macht bedroht hätte. Wir lesen davon bei zeitgenössischen Geschichtsschreiben von Herodes, wie er Gegner und Rivalen gnadenlos ausgeknipst hat. Jüdische Bürger, die sich gegen ihn gestellt haben, die sehr kritisch gewesen sind, die wurden einfach umgelegt, bei lebendigem Leibe verbrannt. Er war überhaupt nicht zimperlich. Die früheren Herrscher dieser Region, die Makkabäer, hat er ausgerottet. Auch seine Frau, die Mariamne, war aus diesen Makkabäern. Sie hat sich, weil sie nicht zufrieden war mit ihm, in Sexstreik begeben und er ließ sie um die Ecke bringen. Die beiden Söhne, die von dieser Mariamne kamen, wären Thronanwärter gewesen, ließ er umbringen. Später ließ er noch einen dritten Sohn umbringen, weil er nicht wollte, dass dieser den Thron erben würde. Besonders in den Jahren, bevor er gestorben ist, er ist 4 vor Christus, ist er gestorben, lesen wir, dass es eine sehr blutige Zeit war. Dieser Herodes war richtig, ich glaube, man kann es nicht sagen, der war nicht anders sagen, der war machtgeil. Das war sein einziges Lebensziel, seine ganze Kraft hatte darin investiert, seine Macht zu festigen und zu vergrößern. Und in diese aufgeheizte Stimmung hinein kommen diese Weisen nach Jerusalem und fragen so ganz naiv herum, wo ist denn jetzt nun der neue König der Juden? Herodes ist erschrocken, weil er um seinen Thron gefürchtet hat. Jerusalem ist mit ihm erschrocken, weil sie wussten, was für ein Blutbad das bedeuten könnte. Es wäre nicht erstaunlich gewesen, diese Weisen wären auf der Stelle exekutiert worden, weil sie so ein Gerücht in die Welt setzen. Aber Herodes lässt an dieser Stelle erst einmal sein diplomatisches Geschick erkennen. Ich meine, es ist ja schon noch speziell, da kommt ein ganzer Tross nach Jerusalem. Die sind überzeugt, in Jerusalem muss dieser König geboren worden sein, ist ja die Hauptstadt. Und für diese lange Reise, das werden nicht nur 2-3 Reiter gewesen sein, da ist eine Karawane zusammengestellt worden. Und die treffen nun in Jerusalem ein, das wird man bemerkt haben, all diese Fremden. Und die fragen nach diesem neugeborenen König. Ich stelle mir vor, wie sie durchaus etwas ernüchtert waren. Niemand weiß etwas von diesem König. Da ist niemand begeistert darüber, im Gegenteil, die erschrecken noch. Niemand zeigt irgendwo Motivation, diesen König auch anzubeten. Weder Herodes noch die jüdischen Gelehrten finden, wow, der neue König, den wollen wir auch anbeten. Nein, da ist eine sehr kritische Haltung. Immerhin, der Herodes, wie gesagt, er ruft sie zu sich, er setzt sie sozusagen ein zu spitzeln, er sagt, er kundet, wo dieser König ist, er gibt ihnen die Infos weiter von den Gelehrten, die wissen ganz genau, das muss sich um diesen Messias handeln, der wird in Bethlehem geboren, er sendet sie dorthin. Mich beeindrucken diese Weisen an dieser Stelle erneut. Sie lassen sich nicht von diesem Weg abbringen. Na gut, wenn ich schon 1500 Kilometer gereist bin, noch 10 Kilometer weiter in dieses Kaff Bethlehem, würde ich vielleicht auch noch gehen. Aber sie gehen in dieser Überzeugung. Sie lassen sich nicht davon beirren, dass dieser Herodes nicht mitkommen will, dass diese Gelehrten der Juden nicht mitkommen wollen. Sie gehen, sie wollen ihren König anbeten. Im Gegensatz dazu haben wir Herodes, ein Mensch, der alle Zeit, alle Kraft, alle Ressourcen darin investiert, seine eigene Macht zu festigen. Er betet nur eine Person an, sich selbst. Im Gegensatz dazu haben wir auch die Schriftgelehrten und den Hohen Rat, die Hohepriester. Die wissen sehr viel. Die wussten sofort, wenn, dann ist das dieser Messias und der wird in Bethlehem geboren. Aber es hat sie nicht in die Anbetung geführt. Wissen bringt genau nichts, wenn es uns nicht dazu führt, es auch in die Tat umzusetzen. Sie wären nicht mitgegangen, ihn anzubeten, diesen neugeborenen König anzubeten oder zumindest herauszufinden, ist es wirklich dieser Messias? Ich stelle mir vor, wie sie dort gestanden sind und gesagt haben, das sind Heiden, das sind Ungläubige, die kommen aus dem Morgenland. Wisst ihr nicht mehr, vor 600 Jahren waren wir dorthin verschleppt worden. Was wollen die uns über unseren König sagen? Ich stelle mir vor, dass da auch ein gewisser Stolz darin lag. Was wollen die uns schon sagen? Wir wissen, wer dieser Messias ist. Wir werden es schon erkennen. Wir brauchen diese Heiden nicht. Und so ziehen diese Weisen weiter nach Bethlehem und tatsächlich, wo sie diese letzte Reiseetappe in Angriff nehmen, sehen sie diesen Stern wieder. Und mich fasziniert der Text hier, der griechische Text. Luther übersetzt einfach, dass da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut. Und als ich den griechischen Text gelesen habe, musste ich lächeln. Es werden für dieses Hocherfreut werden 4 Wörter gebraucht. So jetzt ganz banal übersetzt, sich freuen, Freude, groß, extrem. Sie waren hocherfreut. Kann man auch so übersetzen. Es war eine unglaubliche Freude darüber. Da ist wieder dieser Stern. Sie wurden wieder bestätigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Es geht tatsächlich zu diesem neugeborenen König. Und so landen sie in Bethlehem in einem unscheinbaren Haus. Maria ist da, Jesus ist da, keine Leibwächter, keine Schar von Engeln oder Menschen, die diesen Jesus anbeten würden. Von Josef lesen wir interessanterweise nichts. Und ich stelle mir vor, wie sie mit Maria ins Gespräch kommen und Maria ihnen erzählt von dem, was geschehen ist. Wie vor einigen Monaten diese Hirten kamen und erzählten von der Engelschar auf dem Feld. Erzählte von ihren Träumen, von den Engeln. Vielleicht sogar davon erzählt hat, wie sie schwanger geworden ist und das immer noch nicht so ganz einordnen kann. Und was tun diese Weisen? Sie fallen nieder, beten an und beschenken dieses Jesuskind. Niederfallen und anbeten. 2 Begriffe, die in der Bibel immer wieder miteinander bezeugen, wie Menschen Gott anbeten. Und ich finde das so schön, Menschen, angeblich Ungläubige, Heiden, kommen und sie beten diesen Gott an. Wir wissen nicht, was sie wirklich verstanden haben. Sie hatten sicher nicht diesen jüdischen, tiefen Background, wie ihn die Pharisäer hatten. Und sie haben sicher nicht auch, wie viele von uns, verstanden, was dieser Messias mal noch bewirken wird. Und dennoch hat Gott sie hierher gezogen, hierhin geführt und sie beten den König, den wahren, den einzigen König an. Er ist anbetungswürdig. Ich finde es interessant zu sehen, wie Matthäus die Anbetung dieser Heiden in Szene setzt. Lesen wir Matthäus, es ist die erste Anbetung Gottes in seinem Evangelium durch Ungläubige. Ich habe es bewusst in Anführungszeichen gesetzt. Durch Heiden, durch Leute, die man nicht erwartet hätte, dass sie die Ersten sind, die anbeten. Gehen wir an den Schluss des Matthäus-Evangeliums, sind es wieder Ungläubige, wieder Heiden. Jesus hängt am Kreuz und stirbt. Für uns, für unsere Schuld. Der Himmel hat sich verdunkelt. Wer ist es, der erkennt, dass dies der Sohn Gottes war? Ein römischer Hauptmann und seine Gefolgsleute. Das war wirklich der Sohn Gottes. Matthäus 27, 54. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Und ein wenig später, Kapitel 28, kommt der Befehl von Jesus. Darum geht hin und lehret alle Völker. Matthäus ist es ein großes Anliegen aufzuzeigen, auch Nichtjuden dürfen sich diesem jüdischen König nahen. Auch Ungläubige, auch Heiden dürfen zu diesem Sohn Gottes kommen und ihn anbeten. Es ist nicht nur ein König der Juden. Es ist der neugeborene König der Juden, aber für alle Völker dieser Welt. Alle sollen ihn kennenlernen. Jeder Mensch, egal woher dass du kommst, du darfst zu diesem Jesuskind kommen. Der Messias ist für alle Menschen gekommen. Menschen aus Mesopotamien, Iraner und Iraker dürfen zu diesem Jesuskind kommen. Aber auch Chinesen, Inder, Peruaner, Amerikaner, sogar wir Schweizer, wir dürfen zu diesem Jesuskind kommen und es anbeten. Das ist ein Vorrecht. Das ist erstaunlich. Der König der Juden darf und will auch unser König sein. Wie gesagt, wir wissen nicht, was diese Weisen hier alles begriffen haben. Aber was ich von ihnen gelernt habe, Anbetung darf mich etwas kosten. Sie haben es mir vorgemacht, als Heide, und ich bin auch einer aus den Heiden, ich darf zu diesem Jesuskind kommen und ich darf vor ihm niederfallen. Ich darf ihn anbeten, ich darf ihn beschenken, ich darf ihm mein Leben hingeben. Und letztendlich werde ich dadurch wiederum beschenkt. Diese Weisen sind zu unerwarteten Anbetern geworden. Niemand hätte sie erwartet. Aber die erwarteten Anbeter, die fehlen. Wir hätten die Hohen des Volkes erwartet, die Juden, die Schriftgelehrten, den Hohen Rat. Warum sind dies nicht die ersten Anbeter? Was sie wirklich abgehalten hat, wissen wir nicht. Vielleicht war es der Stolz. Vielleicht war es ihr Wissen, weil sie sich etwas darauf eingebildet haben. Letztendlich zählt nur das Resultat. Sie fehlen. Die erwarteten Anbeter sind nicht da. Lasst uns nicht auch zu diesen Anbetern werden, die mir vermissen, die nicht in die Anbetung kommen. Und so möchte ich euch einladen, in dieser Weihnachtszeit ganz neu, ganz bewusst zu diesem Jesus zu kommen, ihn persönlich aufzusuchen, vor ihm niederzufallen, als ein Zeichen unserer Hingabe, Lebenshingabe. Jesus, du darfst mein König sein. Du bist der König der Jude und ich will, dass du mein König bist. Komm doch auch zu diesem König. Matthäus lädt seine Leser ein, insbesondere auch die Heiden. Kommt ebenfalls zu Jesus, dem neuen König der Juden. Und das wollen wir gemeinsam machen. Ich möchte für uns beten und dann stimmen wir ein in ein gemeinsames Lied, Mittelpunkt. Ein Lied, was so gut zum Ausdruck bringt, Jesus möchte der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Wir wollen vor ihm auf die Knie gehen. Ich denke, das machen die meisten von uns innerlich, darf aber auch äußerlich gemacht werden. Niederfallen, anbeten und diesen König beschenken. Jesus Christus, wir danken dir, dass du als neugeborener König der Juden in diese Welt gekommen bist und dass du auch mein König sein möchtest. Und dass all diese Geschenke, die letztendlich für mich bereit liegen, Vergebung, ewiges Leben, Gottes Kraft in meinem Leben, dass das alles für mich bereit liegt in dir. Und ich bitte dich um Kraft, um Mut, immer wieder diesen Zugang zu dir zu suchen, zu finden, in die Anbetung zu kommen, uns bewusst zu werden, was unser Platz ist, auf den Knien vor dir, weil du unser König bist. Amen.